zwischen Zettel und Stift. Herzlich willkommen im Podcast vom Schreibtisch der Pro-Redaktion. Heute sitzen mir hier gegenüber virtuell per Zoom Swanhild Brennecke, Redakteurin und Social Media Verantwortliche unseres Teams, und Martin Schlorke, der für uns aus Berlin berichtet. Und dort teilt er sich das Büro mit Anna Lutz, die schon in der ersten Folge des Podcasts zu Gast war. Herzlich willkommen euch beiden. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Hallo Jonathan.
Wir reden heute über langes Leben, über Religion und Politik und über eure Recherchen dazu. Und die wahrscheinlich schwierigste Frage stelle ich mal gleich am Anfang. Wie alt möchtet ihr werden?
Das finde ich ziemlich schwer zu beantworten. Also gerne alt, wenn man jung bleibt natürlich nicht. Wenn man einigermaßen gesund und fit bleibt, dann gerne so 90, 100 wäre auch schon krass. Aber ich finde, das hängt total von den Umständen ab. Also wie geht's mir gesundheitlich? Kann ich das Leben noch gestalten oder brauche ich irgendwie rund um die Uhr Pflege? Oder habe ich auch Menschen um mich rum, mit denen ich alt werden möchte, oder bin ich alleine? Also so sich komplett festzulegen, finde ich da ein bisschen schwierig tatsächlich.
Martin, wie geht's dir dabei?
Es gibt einen jüdischen Geburtstagswunsch, der lautet: Möge Gott dich 120 Jahre alt werden lassen. Und ich finde, das ist doch eine ganz schöne Zahl.
Ah ja. Ja, ich fand diese Frage sehr interessant. Swanhild, du hast die ja deinem Interviewpartner gestellt. Und ich fand das sehr interessant, weil ich mir die auch noch nie gestellt hatte. Und seine Antwort darauf, nämlich, dass das nicht so leicht zu beantworten ist, hat mich dann selber sehr ins Nachdenken gebracht. Du hast zu einem Trend recherchiert, bei dem es sich darum dreht, das Altern aufzuhalten und möglichst lang jung zu bleiben. Jetzt haben wir immer davon geschrieben, aber ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt, wie spricht man das eigentlich aus? Jetzt reden wir darüber. Vielleicht kannst du mal sagen, wozu hast du recherchiert, wie spricht man das aus und was verbirgt sich eigentlich dahinter?
Also ich habe zu Longevity recherchiert, schreibt sich Longevity, aber man spricht tatsächlich Longevity. Und dahinter verbirgt sich eigentlich ganz einfach der Begriff Langlebigkeit. Also, dass man älter wird als der Durchschnitt der Gesellschaft, bedeutet das. Ganz praktisch gesehen ist dieser Trend, zu dem ich recherchiert habe, ein ziemlich weites Feld. Also das reicht von Bemühungen, dass man einfach nur gesund altern möchte und eben auf seine Gesundheit und auf seine Ernährung achtet, dass man genug Schlaf bekommt. Und dann gibt es aber einen fließenden Übergang hin zu extremeren Sachen des Longevity-Trends. Also zum Beispiel, dass man sich medizinisch akribisch durchchecken lässt, nicht nur die Blutwerte, auch gefühlt 100 andere Werte nimmt, das Mikrobiom im Darm untersucht, sich Chips oder Implantate setzen lässt, um den Blutzucker den ganzen Tag zu tracken. Das gibt es tatsächlich auch, dass man Nahrungsergänzungsmittel schluckt, die einen angeblich länger jung und fit halten sollen. Und davon ist die Wirkung übrigens nicht medizinisch belegt bei allen. Und dass man seinen Alltag komplett durchtaktet mit Sport, mit Meditation, viel Schlaf. Dass man sich extremst gesund ernährt, also wirklich nur noch das isst, was einen angeblich älter werden lässt und gar nicht das, was man unbedingt gerne isst. Also eigentlich gar kein Genuss mehr. Ein Extrembeispiel wäre jetzt so Leute wie Milliardär Brian Johnson, der sich komplett dem Ziel verschrieben hat, er möchte nicht nur sehr alt werden, er möchte gar nicht mehr altern und er möchte sogar ewig leben. Und der macht dann auch so experimentelle Dinge und probiert verrückte Sachen aus und steckt Unmengen Geld da rein. Also das wäre der Trend, ganz grob beschrieben, hat sehr viele Facetten.
Und warum hast du dich mit dem Thema beschäftigt? Was wolltest du dabei rausfinden?
Also generell interessieren mich Gesundheitsthemen. Ich finde das einfach spannend und Longevity ist tatsächlich gerade ein totaler Trend. Der begegnet einem in Podcasts, es gibt ganz viele Bücher dazu und auf Social Media gibt es natürlich auch ziemlich viel dazu. Und da ich für pro Jahr bei Social Media aktiv bin, ist mir das auch begegnet. Und es gibt auch viele Influencer, die dafür Werbung machen, die das vertreten. Und genau, deshalb hat mich interessiert, warum ist das überhaupt so ein Trend und warum folgen viele Menschen dem, halten sie das für erstrebenswert, dieses möglichst lange jung zu bleiben und möglichst alt und jung und alt und fit zu bleiben? Und wie gestalten diese Longevity-Verfechter ihr Leben? Und ist das überhaupt erstrebenswert? Was sind die Schattenseiten oder gibt es da auch positive Aspekte?
Und wie bist du denn dann vorgegangen? Also hast du jetzt selbst angefangen, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen und irgendwie Blutkonserven dir spritzen zu lassen? Oder was hast du jetzt gemacht, um diesem Thema auf die Spur zu kommen?
Also einen richtigen Selbstversuch habe ich es nicht gestartet. Also ich mache auch Sport und versuche einigermaßen gesund zu leben und nehme tatsächlich auch ein paar Nahrungsergänzungsmittel, aber in Maßen und nicht völlig übertrieben. Und ich mag auch den Genuss im Leben. Also ich bin jetzt keine Longevity-Anhängerin. Ich habe vor allen Dingen Google und auch Insta nach dem Trend durchforstet und habe zum Beispiel sehr viele Dokus gefunden, die es schon zu dem Thema gibt, weil es eben so ein großer Trend ist. Das war sehr interessant. Also zum Beispiel die Doku von Y-Kollektiv der ARD, die kommt auch in unserem Pro-Titel vor. Die haben Longevity-Anhänger zu Hause besucht und geguckt, wie leben die überhaupt. Die haben zum Beispiel auch Brian Johnson besucht in Amerika und geguckt, was macht der für krasse Sachen, wie durchgetaktet ist sein Leben und was tut er, um möglichst nicht zu sterben. Also ich habe viele Dokus geguckt, ich habe Insta-Profile auch durchforstet, Influencer mir angeguckt, Artikel habe ich viele gelesen und ich bin auch ein bisschen in medizinischem Fachwissen versunken. Also ich habe zum Beispiel Vorträge des Chemie-Nobelpreisträgers Venki Ramakrishnan mir auch angeguckt. Er hat das Buch geschrieben, Warum wir sterben. Und er erklärt für Laien da ziemlich gut die biologischen Prozesse im Körper. Und das war super interessant als Hintergrundwissen. Und kleiner Spoiler, es ist biologisch nicht möglich, gar nicht zu sterben.
Naja.
Und ja, gut zu wissen. Ne? Also das war super interessant. Ich bin da echt so ein bisschen abgetaucht, weil da kommt man auch vom Hundertsten ins Tausende bei der Recherche. Und dann habe ich natürlich aber auch geschaut, was ist denn die christliche Perspektive und die ethische Sicht auf das ganze Thema. Die ist für uns bei Pro ja immer wichtig, denn Altern hängt ja natürlich auch mit dem Thema Sterben zusammen. Und dann auch die Frage, ist nicht sterben wollen eigentlich egoistisch als Christ, zum Beispiel gegenüber Gott? Und wie ist das ethisch? Ist es Longevity, ist das egoistisch, wenn man möglichst lange leben will oder auch viel sich um sich selbst kümmert? Und was heißt das für die Gesellschaft, wenn alle Menschen immer älter werden? Und dann habe ich mir eben verschiedene Ansprechpartner gesucht, mit denen ich darüber mal sprechen kann.
Du hast ja unter anderem auch mit einem Arzt für Altersmedizin gesprochen und ihn nach seiner Einschätzung gefragt. Der ist selber auch Christ und arbeitet in einem katholischen Krankenhaus. Warum hast du mit ihm gesprochen und worüber habt ihr geredet?
Also ich dachte mir, dass ich auf jeden Fall auch einen Mediziner brauche als Ansprechpartner, weil mich ja zum Beispiel interessiert hat, ob diese Longevity-Methoden medizinisch überhaupt Sinn machen, ob das überhaupt funktioniert oder ob manches auch davon gefährlich ist. Und dann bin ich eben über verschiedene Anfragen und Empfehlungen bei Martin Peters gelandet, der als Oberarzt in der Geriatrie arbeitet, also in der Altersmedizin, Altersheilkunde. Und dann habe ich mir gedacht, dass der eigentlich ziemlich perfekt passt, weil der mit dem Thema Altern ja täglich zu tun hat. Also seine Patienten befinden sich ja in ihrem letzten Lebensabschnitt und er kann sozusagen aus seiner täglichen Erfahrung berichten, ist Longevity bei älteren Menschen überhaupt ein Thema und was ist überhaupt wichtig, dass man gut altern kann und kommt es auf die Anzahl der Lebensjahre an oder wie viel Gemüse man gegessen hat oder ist vielleicht was ganz anderes im Leben wichtig, damit es einem Alter gut geht. Und der hat nämlich ganz klar gesagt, gesund leben ist wichtig. Klar, das erhöht die Chance, auch fit zu bleiben im Alter und auch das Leben dann noch lebenswert oder leben zu können in guter Art und Weise. Aber bei allen seinen Patienten, denen geht es körperlich am besten, wenn sie noch gute Beziehungen haben zu anderen Menschen, wenn sie Freundschaften haben und andere Menschen um sich herum und nicht einsam sind.
Also das macht sich dann auf körperlicher und gesundheitlicher Ebene dann auch bemerkbar sozusagen, wie man Beziehungen lebt und mit anderen Menschen umgehen kann.
Genau, das wirkt sich tatsächlich auf die mentale Gesundheit, wirkt sich tatsächlich auch auf die körperliche aus, dass man einfach wahrscheinlich auch positiver ist und auf jeden Fall sich besser fühlt und ja, auch gesünder ist.
Du hast dann auch noch mit einem Theologen gesprochen, Rasmus Nagel, ein evangelischer Theologe. Der findet den Wunsch nach langem Leben und auch das Bemühen darum aus christlicher Sicht jetzt nicht grundsätzlich verwerflich oder problematisch. Wie begründet er das denn?
Genau, ich habe mit Rasmus Nagel gesprochen, der beschäftigt sich besonders mit Fragen rund ums Lebensende, auch ums Sterben. Und der sagt zum Beispiel, wenn man lange leben möchte, kann das auch Dankbarkeit vor Gott für sein Leben ausdrücken. Also, dass man seinen Körper und seine Gesundheit wertschätzt und achtsam damit umgeht und eben deshalb auch lange leben möchte. Und wenn es einem lange gut geht, kann man eben zum Beispiel auch lange für andere Menschen da sein. Und in der Bibel, im Alten Testament, ist ein langes Leben eine Segensgabe Gottes. Das hat er auch erklärt an verschiedenen Beispielen. Und da geht es aber nicht einfach nur darum, dass man einfach lange lebt, sondern es geht immer um den Begriff Leben in Fülle. Also, dass man das Leben sinnvoll gestaltet und nicht einfach nur danach strebt, möglichst alt zu werden, wie auch immer. Hauptsache eine hohe Lebensanzahl von Lebensjahren auf der Uhr zu haben. Und Rasmus Nagel sagt auch, der Wunsch nach Unsterblichkeit ist auch was ganz anderes, als einfach nur lange leben zu wollen. Genau.
Und ja, wann sagt er, wann wird es problematisch sozusagen? Oder gibt es irgendwo eine Grenze, wo man dann sagt, jetzt ist dieser Trend vielleicht auch nicht mehr gesund?
Genau, problematisch wird es aus seiner Sicht, und das kann ich auch ziemlich unterschreiben, das sehe ich ähnlich, wenn man halt nur noch sich dem Ziel verschreibt, dass man möglichst alt werden möchte und sich nur noch darum dreht. Also wenn das Streben danach einfach alles andere im Leben überstrahlt, wenn man seine Beziehungen vernachlässigt zu anderen Menschen, wenn man irgendwie nicht mehr lebt in dem Sinne, sondern einfach nur noch alles tut und isst und ja, nur damit man möglichst alt wird, wenn es sozusagen zu einer Obsession wird. Und das kann dann nämlich auch auf die mentale Gesundheit gehen und das ist eben auch nicht das, was die Bibel meint, wenn sie von einem Leben in Fülle spricht.
Ist dir bei dieser Recherche selbst irgendwas wichtig geworden bei dem Thema, was du vielleicht ganz neu entdeckt hast? Ich meine, wir sind ja alle davon betroffen, dass wir älter werden und irgendwann mit dem Tod konfrontiert sind. Für dich persönlich, hast du da irgendwas jetzt mitgenommen aus der Recherche?
Also ich habe nichts völlig Neues entdeckt, aber mir sind so ein paar Sachen auf jeden Fall nochmal neu wichtig geworden, die man vielleicht nicht so im Kopf hat oder die man nicht so parat immer hat. Also zum einen habe ich gemerkt, wie schnell man doch anfängt, sich um sich selbst zu drehen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Dass man sich nur noch für sich selbst interessiert, die eigene Gesundheit, das eigene Wohlbefinden. Und wenn man dann drüber nachdenkt, dass Gesellschaft so aber nicht funktioniert. Also wenn jeder nur noch an sich selbst denkt und nur noch für sich selbst interessiert, dann landet man halt in einer Gesellschaft, wo nur der Stärkere zählt und der Gesündere. Und das ist nicht so, wie ich als Christ leben möchte. Und wenn ich mal alt und krank sein sollte, dann möchte ich nicht weniger wert sein oder weniger gelten, nur weil ich halt nicht mehr so kann, wie ich gerne möchte. Das ist so die eine Sache, die mir wichtig geworden ist. Und zum anderen ist mir aber auch neu bewusst geworden, dass Leben auch ein Geschenk ist. Also das hat auch der Rasmus Nagel gesagt, mit dem ich halt drüber gesprochen habe, zum Thema Dankbarkeit, dass man ja nicht selbst dafür getan hat, dass man lebt und da, dass man leben darf. Und dass es ein besonderes Geschenk ist, wenn man gesund und fit leben darf. Und dass der Wert des Lebens eben nicht von der Gesundheit abhängt. Und dass man das Leben als Geschenk behandeln sollte und eben deshalb achtsam damit umgehen sollte und das im christlichen Sinn auch wertschätzen. Und dazu gehört dann eben auch, dass man nicht egoistisch lebt, sondern auch andere Menschen im Blick hat. Und da kommt man dann halt wieder zum ersten Punkt, den ich eben schon angesprochen habe.
Wir haben im Artikel haben wir auch den Vers aus den Psalmen: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist ja ein sehr bekannter Vers aus der Bibel. Was bedeutet euch beiden dieser Psalmvers? Also ich richte mich jetzt auch mal an Martin, an dich. Wie lest ihr diesen Vers? Was bedeutet das für euer Leben? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und was heißt klug auch vielleicht in diesem Zusammenhang?
Also ich will jetzt nicht klug scheißen, aber ich lese ihn ein bisschen anders. Weil eigentlich ist im Hebräisch nämlich gar nicht von Sterben, also von dem Verb Sterben die Rede, sondern eher davon, dass unsere Lebenstage begrenzt sind. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, finde ich, weil er den Fokus so ein bisschen verändert, nämlich weg vom Sterben als Prozess oder den Tod dann als Zustand, sondern eher hin, dass wir eben diese Tage klug nutzen sollen, die uns auf Erden vorbestimmt sind, weil eben diese Tage begrenzt sind. Und so würde ich dieses klug auch, glaube ich, lesen, dass wir mit der Zeit, die uns geschenkt ist, halt eben sinnvolle Sachen anfangen. Kann verschiedene Dinge sein, aber dass wir es eben nicht vergeuden, weil es begrenzt ist, unsere Zeit auf Erden.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich wünsche mir zum Beispiel, wenn ich alt bin und auf mein Leben mal zurückblicke, dass ich sagen kann, es war ein erfülltes Leben, aber es war auch ein sinnvolles Leben. Und ich glaube, es ist gut, wenn man sich der eigenen Endlichkeit bewusst ist, weil man dann automatisch sein Leben mit sinnvollen Dingen führt und erfüllt und eben nicht so vor sich hinlebt. Und dass man eben auch im Blick hat, dass es noch andere Generationen gibt, die nach einem kommen, die auch noch gut leben möchten. Und im besten Fall hat man als älterer Mensch der jungen Generation gute Dinge mit auf den Weg gegeben. Und gleichzeitig finde ich die Perspektive, dass unser Leben endlich ist, aber auch irgendwie beruhigend, weil ich als Christ ja weiß, es gibt halt noch ein besseres Leben und es gibt halt noch eine Ewigkeit, die auf mich wartet. Und deshalb setzt mich das Leben hier auch nicht so ganz krass unter Druck. Also ich muss nicht möglichst viel aus meinem Leben hier rausholen und kann das ganze Thema Altern auch entspannt sehen. in gewisser Weise.
Ja, sehr vielen Dank für deinen Einblick in die Recherche und für eure Gedanken zu dem Thema. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was sehr viele Facetten hat und man könnte wahrscheinlich noch sehr viel länger darüber sprechen. Und wir würden uns natürlich auch dafür interessieren, was die Hörer dazu denken und welche Erfahrungen sie vielleicht auch mit diesen Themen haben. Also meldet euch gern bei uns und gebt uns Rückmeldungen dazu, was euch dazu beschäftigt. Wir machen jetzt einen ganz harten Bruch, einen Themenwechsel in ein ganz anderes Feld, weil Pro nämlich inhaltlich sehr vielfältig ist. Und Martin wird uns noch kurz berichten von seiner Recherche, und zwar im Bereich Politik. Martin, du hast Thomas Rachel interviewt. Er ist Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Was ist das eigentlich für ein Amt und was muss man über den Hintergrund von Herrn Rachel wissen?
Das Amt ist eigentlich ein relativ junges Amt, würde ich sagen. Das gibt es nämlich erst seit 2018. Woher gab es diese Beauftragtenstelle der Bundesregierung oder bei den vorherigen Regierungen schlichtweg nicht? Und Markus Grübel von der CDU war der erste Beauftragte. Es folgte ihm Frank Schwabe von der SPD. Und jetzt, wie du sagtest, ist es Thomas Rachel wieder von der CDU. Das Amt ist ursprünglich im BMZ, also im Entwicklungsministerium, angesiedelt gewesen und seit dieser Legislatur erstmalig im Auswärtigen Amt. Ich glaube, dazu kommen wir bestimmt noch später, was das für Auswirkungen haben kann. Das Amt kann man wahrscheinlich so ein bisschen als Zeichen der entsprechenden Bundesregierung sehen, dass das Thema Religionsfreiheit und Weltanschauungsfreiheit ein durchaus zentrales Anliegen eben der jeweiligen Bundesregierung ist. Und es hat eine internationale Dimension. Das heißt, der Beauftragte guckt jetzt gar nicht in erster Linie danach, wie es in Deutschland um die Religionsfreiheit bestellt ist, sondern eben ins Ausland. Je nach Religionsbeauftragten gibt es dann verschiedene Schwerpunkte. Beispielsweise hat Frank Schwabe den Schwerpunkt auf indigene Völker gelegt in seiner Amtszeit. Und wenn man vielleicht so die drei Hauptaufgaben nennen möchte, dann ist das einmal Monitoring, also zu beobachten, wie es um die Lage, um die Situation bestellt ist weltweit um Religionsfreiheit. Aufgabe zwei wäre Dialog, also in Dialog zu treten mit religiösen Verantwortungsträgern oder auch mit Politikern weltweit. Und die regelmäßige Berichterstattung geplant oder das Ziel ist eigentlich, dass in einer Legislatur zwei Berichte vorgelegt werden, des Beauftragten vorgelegt werden, heißt dann dem Parlament, also dem Deutschen Bundestag. Rachel selbst, das vielleicht noch schnell zu seiner Person, ist seit 1994 im Bundestag als Abgeordneter, ist also, wenn man so möchte, ein alter Hase, was die Dienstzeit betrifft. Er ist evangelischer Christ, ist im Rat der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, ist Vorsitzender des EAK, das ist der Evangelische Arbeitskreis der Unionsfraktion, und der war religionspolitischer Sprecher ebenfalls der Unionsfraktion. Das ist er jetzt in dieser Legislatur auch aufgrund seines Amtes nicht mehr.
Ihr habt ja versucht, einen Termin für das Interview zu finden, und das war irgendwie gar nicht so einfach, hast du mal erzählt. Woran hat es gelegen? Was waren die Hürden, die ihr überwinden musstet?
Das fragt man sich, Jonathan, woran es gelegen hat. Nein, im Ernst. Also, wenn ich mich recht erinnere, hast du in der vorherigen Podcast-Folge mit Anna auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie schwierig es manchmal sein kann, Termine, vor allem Interviewtermine im politischen Berlin zu bekommen. Und das hat sich da, glaube ich, grundsätzlich ganz ähnlich verhalten. Zudem, ich habe es gerade angedeutet, ist der Beauftragte erstmals im Auswärtigen Amt angesiedelt. Das heißt, es fehlen einfach Strukturen und die mussten in den ersten Wochen, Monaten von Rachel geschafft werden. Das hat vieles verzögert. Und das Auswärtige Amt ist ein sehr, sehr, sehr großes Ministerium mit sehr vielen Mitarbeitern, mit einer riesen Presseabteilung. Und da werden manchmal auch Sachen so ein bisschen verschleppt. Und ohne zu weit ins Detail gehen zu wollen, also den Termin habe ich nicht alleine besetzt, sondern eben auch Anna Lutz, meine Kollegin hier. Und wir haben sehr gute Kontakte in das Büro von Thomas Rachel. Wir kennen einige seiner Mitarbeiter sehr gut. Deswegen war von vornherein klar, dass Rachel bereit ist, mit uns zu sprechen. Das hat er uns signalisiert, eben auch, weil er uns kennt. Und trotzdem muss das dann eben ganz offiziell über die Presseabteilung des Auswärtigen Amtes laufen. Und wie gesagt, je größer manchmal Strukturen sind, desto langsamer geht das alles. Und was auch noch dazu kommt als vielleicht letzten Punkt, ist, dass Rachel, nachdem irgendwie Klarheit in diesen Strukturen auch für ihn war und für das Büro, dann schon zu seiner ersten Dienstreise nach Israel aufgebrochen ist. Und dann ist er natürlich auch schwerer, hier in Berlin zu greifen, wenn er gar nicht in der Stadt ist.
Ihr habt es dann doch ins Außenministerium geschafft und ihn dort getroffen. Wie war es da? Wie muss man sich das vorstellen? In so einem großen Haus, was, sag mal, in der Politik auch eine wirklich große Bedeutung hat. Wie läuft das da ab? Kann man da einfach reingehen oder wird man da erstmal durch die Sicherheit geschleust?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich das bis heute immer noch spannend finde, wo ich jetzt schon einige Jahre den Job hier mache und in vielen Ministerien war, schon häufig im Bundestag oder in den Liegenschaften des Bundestages. Also du hast gerade schon richtig angedeutet, man muss sich das ja vielleicht so ein bisschen wie am Flughafen vielleicht vorstellen. Also ich bin natürlich angemeldet, es ist meistens oder vor dem Auswärtigen Amt auch Polizei präsent. Dann geht man quasi in das Gebäude hinein und da gibt es eine richtige Sicherheitsschleuse. Also man wird mit so einem Körperscanner und die Sachen, die Technik, die man mitbringt, wird natürlich alles gecheckt. Wenn man braucht Presseausweis, Personalausweis, also das Ganze drumherum so. Und es hat schon einen sehr ernsthaften offiziellen Charakter. Und ich finde, darin liegt auch so ein bisschen der Reiz, dass dadurch auch so eine gewisse Aufregung vielleicht auch da ist bei so einem Termin. Also keine Nervosität, aber so eine Mühaufregung. Und das, finde ich, macht es grundsätzlich mal ganz spannend, auch so ein Gebäude, in dem Fall das Außenministerium, zu betreten. In dem Fall des Auswärtigen Amtes kommt noch, finde ich, die Geschichte dazu, die es dann nochmal so ein bisschen spannender macht. Nämlich da, wo heute das Auswärtige Amt drin ist, das diente früher als Erweiterungsbau der Reichsbank. Und die war während des Nationalsozialismus verantwortlich für die Kriegsfinanzierung, also vor allem für die Beschaffung von Gold, mit dem dann Rohstoffe und Rüstungsgüter für die Kriegsindustrie besorgt wurden. Und auch Gold von den Opfern des Nationalsozialismus lief quasi über die Reichsbank. Auch noch ganz spannend, weil sich das jetzt dieser Tage gejährt hat, die Nürnberger Prozesse nach Kriegsende. Da wurde nämlich der Chef der Reichsbank für die Beteiligung eben der Bank an den Verbrechen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern zu lebenslanger Haft verurteilt. Also quasi dieses Drumherum, das Technische plus die Geschichte, das macht es, finde ich, zu was sehr reizvoll, zu so einem Termin zu gehen, unabhängig von dem Gesprächspartner, der dann natürlich auch nochmal besonders spannend ist.
Und ihr seid Paternoster gefahren und seid an der richtigen Stelle ausgestiegen, wie ich gehört habe.
Ich wusste, dass das kommt. Das hat vor allem meine Kollegin Anna sehr gefreut, dass sie da, und ich wusste tatsächlich auch nicht, dass es im Auswärtigen Amt Paternoster gibt, aber das ist auch ein großer Gaudi, da zu fahren.
Kommen wir nochmal zu Herrn Rachel zurück und zu seinem Amt. Was bedeutet das, dass er im Auswärtigen Amt sitzt und nicht mehr Entwicklungsministerium? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf seine Amtsführung?
Welche Auswirkungen das genau haben wird, wird sich sicherlich zeigen. Aber dass es welche haben wird, das steht, glaube ich, außer Frage. Also ich habe ja schon so ein bisschen diesen Aspekt geschildert, dass er sich da erstmal zurechtfinden muss. Und damit meine ich nicht, ob er sich verläuft im Auswärtigen Amt oder nicht, sondern einfach diese Strukturen kennenlernt, sein Amt selbst in diese Strukturen integriert. Das ist natürlich neu und das BMZ ist halt viel, viel, viel kleiner und unbedeutender, wenn man das so salopp sagen kann. Da hat einfach jetzt vielleicht im Auswärtigen Amt sein Job ein größeres Potenzial. Was natürlich auch die Frage dann herbeiführt, ob Rachel und das Amt des Beauftragten untergeht. Das hat er im Gespräch mit uns natürlich verneint, dass er sich da durchsetzen wird und kann, dass er sichtbar sein wird. Aber klar, es besteht natürlich die Gefahr, dass eben genau das passiert.
Ja. Aber es zeigt ja im Grunde auch so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, dass der Faktor Religion für die Außenpolitik dann auch aufgewertet wird als bedeutender Faktor, um diplomatische Beziehungen zu pflegen zu anderen Ländern.
Die Hoffnung besteht und das hat Rachel uns gesagt, ist wohl auch das Ansinnen von Bundeskanzler Friedrich Merz gewesen, auch unter dem Stichwort Außenpolitik aus einem Guss. Also Johann Wadephul, der Außenminister, ist CDU, Thomas Rachel, CDU im Auswärtigen Amt, dass das funktioniert. Also ich glaube, schlimmer als jetzt kann es auch gar nicht werden, was den Faktor Religion betrifft in der Außenpolitik, weil der de facto keine Rolle spielt im Auswärtigen Amt. Also es gab ab 2016, glaube ich, ein Referat, das hieß Referat Religion und Außenpolitik, ist damals von Steinmeier initiiert worden. Und das hatte externe Berater, zum Beispiel den Benediktinermönch Pater Nikodemus Schnabel, der jetzt in Jerusalem ist. Rabbiner Feldhage war als externe Berater da drin, ein Theologe, Imam. Und unter Baerbock als Außenministerin wurden diese Verträge von den externen Beratern allerdings nicht verlängert. Das heißt, dieser Faktor Religion spielt im Auswärtigen Amt oder spielte die letzten Jahre de facto gar keine Rolle mehr. Und das aber auch ganz bewusst. Das ist ein bisschen wenn ich quasi in das Genre des Kommentars abrutschen darf, ein bisschen merkwürdig, wenn man bedenkt, dass 80% der Weltbevölkerung irgendwie religiös sind. Also das Thema Religion spielt global eine unglaubliche Rolle und deswegen ist es umso unverständlicher gewesen, dass es im Auswärtigen Amt keine Rolle mehr spielte. Und genau das will Thomas Rachel jetzt ändern.
Was kann er denn bewirken mit seinem Amt und wie macht er das dann?
Ja, auch das wird sich noch zeigen. Nein, aber wie ich gerade schon andeutete, das Auswärtige Amt hat natürlich viel mehr Potenzial aufgrund seiner Größe und auch von seinem Bromi-Faktor, sage ich mal, als das BMZ, aber eben deswegen auch mehr Potenzial zu scheitern. Er kann, glaube ich, Einfluss nehmen durch den Bericht, den ich vorhin erwähnte, der in der jetzigen Legislatur zweimal erscheinen wird, weil der natürlich auch Handlungsempfehlungen vielleicht beinhaltet und einfach der Regierung und dem Parlament schwarz auf weiß darlegt, wie es um die Religionsfreiheit bestimmt ist und was für Maßnahmen ergriffen werden müssten. Ja, Thomas Rachel ist das Thema Religion als außenpolitischer Faktor sehr wichtig. Das hat er immer wieder im Gespräch auch betont. Er hat gesagt, Religion muss in Außenpolitik immer mitgedacht werden. Und ich glaube, damit liegt er dann auch den Verantwortlichen immer in den Ohren. Ich glaube, alleine das bewirkt schon was. Uns gegenüber hat er auch gesagt, dass er oder eines seiner Ziele auch ist, mit dem diplomatischen Nachwuchs ins Gespräch zu kommen und quasi den zukünftigen Diplomaten eben den Faktor Religion als wichtigen Faktor mitzugeben. Und vielleicht das, was am meisten sichtbar sein wird, ist, dass er natürlich Dienstreisen unternehmen wird und vor Ort mit religiösen Vertretern ins Gespräch kommt und da auch Veränderungen bewirken kann. Er hat uns von der Begegnung in Akko erzählt, eben bei seiner Israelreise, in der er sich mit Christen getroffen, mit jüdischen und muslimischen religiösen Führern und erzählte uns, dass die seit dem 7. Oktober 2023, also dem Angriff der Hamas auf Israel, nicht mehr miteinander gesprochen haben, nicht mehr zusammensaßen. Und erstmalig, weil er quasi als Gast aus Deutschland kam, haben die sich zusammengesetzt. Und die haben jetzt inhaltlich gar nicht unbedingt zusammengefunden. Also sie haben trotzdem ihre Meinung gehabt, ihre Position, aber sie sind in einen Austausch gekommen. Und ich glaube, das ist das, was Thomas Rachel dann auch vor Ort in den einzelnen Ländern bewirken kann.
Wir haben ja Thomas Rachel schon öfter auch publizistisch begleitet und über ihn berichtet aufgrund seiner verschiedenen Ämter. Würdest du sagen, er ist eine geeignete Besetzung für dieses Amt?
Absolut. Also wenn man seine Vita anguckt, eben auch mit dem religionspolitischen Aspekt, dann finde ich, ist das Amt, was er jetzt hat, eigentlich so eine Art logische Konsequenz. Also mir würde kein anderer einfallen, der viel besser passt als er. Die Vita gibt es einfach her. Und er strahlt, und das wurde in dem Interview sehr deutlich, eine große Überzeugung aus, dass er auch der Richtige ist. Also es nicht nur seine Vita gibt es her, sondern auch so, wie er sich verhält, so wie er darüber spricht, über die Themen. Als er diese Geschichte aus Israel, die ich gerade kurz wiedergegeben habe, als er uns davon erzählte, in einer ganz anderen Ausführlichkeit, als ich das jetzt gemacht habe, hat er einfach gestrahlt. Und man merkte richtig, der brennt für dieses Thema und er ist richtig glücklich über diese Begegnungen da. Und deswegen, glaube ich, einfach passt er in dieses Amt. Und ich habe es auch gerade schon mal erwähnt, es ist, glaube ich, auch ein Vorteil, dass es ein CDU-Außenminister ist und dass Wadefuhl selbst auch Christ ist und das öffentlich bekennt. Also auch quasi ein Gespür, glaube ich, hat, dass Religion ein wichtiger Faktor ist in der Außenpolitik.
Hast du in der Begegnung mit ihm irgendwas, ich sag mal, Neues entdeckt, was du von ihm noch nicht kanntest? Irgendwas, was dich überrascht hat an ihm?
Also innerlich hat mich so ein bisschen überrascht, dass er deutliche Kritik an der Ampelregierung in Bezug auf Religion und Außenpolitik geübt hat. Das war dann auch so eine spannende Frage für Anna und mich. Wird das irgendwie noch wegredigiert im Prozess der Freigabe oder lässt es die Presseabteilung des Auswärtigen Amtes drinne? Wurde drinne gelassen? Er hat nicht persönlich schlecht über Frau Baerbock geredet, aber eben über die Politik der Ampel bezüglich Religion und Außenpolitik. Und Thomas Rachel ist ein sehr angenehmer und sehr lässiger Zeitgenosse. Ich glaube, er wirkt manchmal so von weit weg so ein bisschen distanziert und nicht so richtig locker, aber das hat sich nicht bewahrheitet in dem Gespräch. Er hat das ein oder andere Späßchen gemacht, wir haben gelacht, also mit professioneller Distanz natürlich, aber also war einfach eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Und ich glaube, als man hat ihn wirklich abgespürt, dass er eine Mission hat. Für ihn ist dieses Amt des Beauftragten nicht nur so ein nice to have und das kann ich mir in die Vita schreiben, sondern ich glaube, er will wirklich was bewegen. Und das mag jetzt nicht überraschend sein, weil ich es gerade schon mehrfach erwähnte, aber das strahlt ja eben, finde ich, sehr deutlich raus.
Ganz vielen Dank für eure Einblicke, Martin, für deine Einschätzung zu Herrn Rachel und Swanhild für deinen Einblick in die Recherche zu Longevity. die neue Ausgabe von Pro mit den Beiträgen zu diesem Thema, zu diesen Themen und natürlich auch noch zu sehr vielen anderen interessanten Themen gibt es kostenlos über pro-medienmagazin.de/mag. Dann kann man das bestellen oder online lesen. Und wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen, Anregungen und Fragen einfach per Mail an dialog@pro-medienmagazin.de oder telefonisch. Die Kontaktdaten findet ihr dann in den Shownotes, ebenso auch die Links zu den Beiträgen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Unsere Arbeit finanziert sich fast ausschließlich über Spenden, deshalb vielen Dank, wenn ihr uns auch auf diese Weise unterstützt. Zwischen Zettel und Stift hört ihr das nächste Mal im Januar. Bis dahin könnt ihr natürlich unsere Berichterstattung auf pro-medienmagazin.de verfolgen, was uns gerade beschäftigt. Und an dieser Stelle wünschen wir euch eine gesegnete Adventszeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ade.